Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Interview des Monats im PR-Journal-Podcast. Heute darf ich einen Gast begrüßen, den ich erst vor ganz kurzer Zeit kennengelernt habe. Und ich glaube, dieser Gast hat eine ganz spannende Geschichte zu erzählen. Die Geschichte handelt von einer spannenden Vita in der Kommunikationsbranche. Von einem Unternehmen, das wir alle, denke ich, bestens kennen und mit dem wir vielleicht auch die ein oder andere persönliche Geschichte verbinden. Die Geschichte handelt von einem tollen Jubiläum und einer riesigen medialen Resonanz. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Die Geschichte handelt aber auch von einer Begegnung mit Markus Söder und sicher vielen weiteren spannenden Einzelheiten. Sehr herzlich begrüße ich Enita Ramay, die seit September 23 Country Communication Managerin bei IKEA Deutschland ist.
Hallo Herr Dillmann, freue mich dabei zu sein.
Vielen Dank, dass Sie das mitmachen. Frau Ramay, Sie haben anstrengende Wochen und Monate hinter sich. Im Oktober feierte IKEA den 50. Geburtstag in Deutschland. Haben Sie sich schon erholt davon?
Ich sage immer, nach dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum. Das habe ich auch meinem Team gesagt. Und jetzt geht es schnurstracks weiter in unsere nächsten Projekte. Wir haben viel auf der Agenda und wir sind ja im Einzelhandel und der Einzelhandel steht niemand still. Und deswegen freuen wir uns jetzt, ab dem Tertial 2, unser Geschäftsjahr ist in Tertiale unterteilt, quasi die Basis.
Hat gerade erst begonnen, praktisch am 1.
Ja,
September.
Genau. Quasi mit dem Thema Schlaf uns zu positionieren bei IKEA. Und da können Sie spannende Geschichten und Kampagnen auch erwarten.
Ja, da bin ich in der Tat gespannt. Das ist ja, glaube ich, auch ein Never-Ending-Thema, wo viele so zwischen Leid und Freude liegen. Aber da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Ja, Sie haben zu Ihrem Jubiläum haben Sie ein Handbock, das ist schwedisch, ja, Handbock, schwedisch Handbock herausgegeben. Und ja, haben da sehr ausführlich beschrieben, was Sie alles vorhaben. Bevor wir da gleich drauf eingehen, möchte ich aber stellvertretend auch für unsere Hörerinnen und Hörer versuchen, Sie etwas näher kennenzulernen. Erzählen Sie uns doch mal, wie man Country Communication Managerin bei IKEA wird und welche Voraussetzungen man dafür mitbringen muss.
Sehr gerne. Das Dach, unter dem ich immer agiere, ist Storytelling und das begleitet auch schon meine gesamte Karriere. Und ich habe meine Karriere, also die in der Medien- und Kommunikationsbranche aus verschiedenen Perspektiven bisher sehen und begleiten dürfen. Ich war länger auf Agenturseite in inhabergeführten Agenturen und auch Netzwerkagenturen. Dann war ich selbstständig im Bereich Content Marketing. Dann wurde ich zur Chefredakteurin berufen bei der Bauer Media Group für drei Medienmarken, unter anderem Cosmopolitan. Danach ging es weiter zu einem großen Tech-Corporate, ein internationales Unternehmen Google. Dort war ich Elternzeitvertretung und meine Rolle war es, Pressesprecherin zu sein für die Google-Suche und auch für das Thema Datenschutz und Privatsphäre. Und nach Google kam die Option mit IKEA. Und bei IKEA bin ich Country Communication Managerin. Was bedeutet das? Ich leite den gesamten Fachbereich Kommunikation. Darunter fallen drei Abteilungen. Einmal die externe Kommunikation, die interne Kommunikation und auch Public Affairs und Government Relations. Wir machen das mit 20 tollen Kolleginnen. Und ich habe noch eine zweite Rolle bei IKEA. Das ist ganz spannend, weil IKEA hat schon relativ früh erkannt, dass Kommunikation ein Business-Enabler ist und hat auch die Kommunikationsmanagerin in der Geschäftsführung verankert. Das heißt, mit 7 weiteren Kolleginnen, darunter auch dem Geschäftsführer, bin ich in der Geschäftsführung von IKEA Deutschland und verantworte sozusagen das Business. Und das ist wirklich eine große, vielfältige Aufgabe und die macht wahnsinnig Spaß. Und wie bin ich dahin eigentlich gekommen? Was braucht es, um diesen Job eigentlich machen zu können? Das haben Sie ja auch gefragt. Ich denke, eine jede Menge Resilienz, die wird von uns wirklich...
Resilienz wogegen?
Wirklich gegen vielleicht Widerstand oder wir sind ja auch, der Wandel ist ja konstant und der begleitet uns und das muss man auch mittragen.
In unserem Job gewiss.
Ja, absolut. Und auch wenn man mal ein Nein kassiert von einem Stakeholder, aber wenn man super überzeugt ist von dem Thema, dann muss man auch wissen, wie man da wirklich einen langen Atem behält und dran bleibt und wirklich Business Impact schafft. Also Leadership, Führungsverantwortung, nicht nur für den Bereich, für den ich selber verantwortlich bin, also wirklich meine Kolleginnen enablen, sie wachsen zu sehen, und sondern auch Leadership in der gesamten Organisation, auch wenn man vielleicht primär nicht für ein Thema verantwortlich ist, die Gelegenheit spotten, die Opportunity spotten, sie ergreifen und das auch durchführen und weitere Stakeholder zu überzeugen. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie wollten dazu was sagen?
Ich wollte einhaken, weil den Punkt nochmal betonen, dass Sie also Mitglied der Deutschlandgeschäftsführung sind und damit natürlich immer aus der Kommunikationsperspektive auch Einfluss nehmen können auf andere Geschäftsfelder. So stelle ich mir das zumindest vor. Und das ist, glaube ich, wenn ich mir so die deutsche Unternehmenslandschaft anschaue, sehr selten der Fall. Haben Sie das erreicht oder war das vorher schon gegeben, dass diese Position auch mit in der Geschäftsführung angesiedelt ist?
Ich hatte anfangs gesagt, IKEA hat schon früh erkannt, dass Kommunikation ein Business-Enabler ist und dass diese Position in der Geschäftsführung verortet ist. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in jeder anderen IKEA-Landesgesellschaft.
Aber nicht in anderen deutschen oder ausländischen Unternehmen, die hier tätig sind. Das ist, glaube ich, viel, viel, viel seltener der Fall.
Das ist eine Seltenheit, genau, absolut, absolut. Und ich sehe auch meine Rolle eher als Markenstrategin, wirklich um die Marke weiter zu positionieren, voranzutreiben. Das Thema Brand und Consumer Trust und Stakeholder Trust spielt hier auch eine große Rolle. Und wenn wir über Stakeholder Trust sprechen, geht es ja auch um unsere internen Stakeholderinnen, unsere vielen Mitarbeitenden. Aber was muss man noch mitbringen? Ich glaube auch jede Menge Positivität, das ist wichtig, um Menschen mit auf die Reise zu nehmen.
Haben Sie sich die sozusagen in Ihrer Agenturzeit geholt? Ich erinnere mich, dass selbst auch bei meinem Berufseinstieg in Agenturen eine gewisse Leichtigkeit noch da ist. Man hat relativ als junger Mensch schnell Verantwortung. Man kriegt viel mit, weil der Job vielseitig ist. Man ist für mehrere Kunden tätig. Also erstmal, war das bei Ihnen auch so?
Ja, absolut. Ich glaube, wenn man eine Aufgabe übertragen bekommt, geht es ja darum, verfällt man total im Stress und denkt, was ist das? Noch nie gemacht? Oder geht man da mit einer positiven Einstellung heran, mit einer Can-Do-Attitude? Ja, habe ich noch nie gemacht, probiere ich aus und schaue, wie es läuft. Und ich bin so eine Person und deswegen passt es auch bei IKEA sehr, sehr gut, denn wir sehen das Glas halb voll anstatt halb leer. Und das ist auch immer wichtig, weil das Thema Leading in the Unknown wird auch immer wichtiger und da müssen wir dem Ganzen positiv entgegenblicken. Empathie ist auch sehr, sehr wichtig. Wir haben es nun mal mit Menschen zu tun, ob mit unseren Mitarbeitenden oder mit unseren Kundinnen oder auch Stakeholdern. Ein gewisses strategisches Verständnis, dass man direkt Themen auch verknüpfen kann und nicht nur in seinem eigenen Silo denkt, ist wichtig, auch bei IKEA. Das Thema Co-Creation, sowohl bei uns in der Landesorganisation, dass wir uns anschauen, das machen wir beispielsweise beim Thema Brand Positioning. Da haben wir seit Ende letzten Jahres ein Forum entwickelt, was ich co-leite zusammen mit dem Marketingleiter in Deutschland. Und da geht es wirklich um das Thema, okay, wie steht unsere Marke, wie können wir sie weiterentwickeln, was für Fokusthemen setzen wir über das ganze Jahr hinweg. Natürlich kommt vieles von der globalen Organisation, einiges ist vorgegeben und müssen wir machen. Aber wir können im Land auch sehr autark und selbstständig agieren und das ist das, was großen Spaß macht. Also bei IKEA verstehen wir uns auch als UnternehmerInnen im Unternehmen. Und auch das Thema Kreativität. Wir sind das unmögliche Möbelhaus. Wenn wir nicht immer um die Ecke denken würden und auf unmögliche Herausforderungen eine kreative Lösung entwickelt hätten,
dann könnte man diesem Ruf nicht gerecht werden.
Absolut, absolut. Und das erwartet man von mir, das erwarten wir aber auch von all unseren Mitarbeitenden. Und die wissen das auch, weil wir bei IKEA rekrutieren nach Werten und schauen nicht auf die Lebensläufe, sondern auf das Mindset der Menschen. Und das ist entscheidend, dass wir alle
an einem. Ich denke, gewisse Qualifikationen müssen die auch mitbringen. Aber am Ende wollen sie sagen, dass das schon wichtig ist, wie das Mindset der Leute ist und wie sie sich einlassen können. Und das habe ich schon verstanden. Sie selbst sprechen jetzt immer wieder davon, wie es jetzt ist. Wir haben jetzt kurz nochmal gestreift, dass Sie in der Agenturlandschaft da Ihre Erfahrungen gemacht haben und, wie Sie sagen, diese Positivität geschafft haben. Dann sind Sie noch in den Journalismus gegangen. Waren das eigentlich alles bewusst geplante Schritte, um später in einem Unternehmen zu landen? Oder war das bei Ihnen ein bisschen so, dass sich das ergeben hat und dann nimmt man das mit?
Mhm. Ich hätte zum Beispiel niemals gedacht, dass ich irgendwann Chefredakteurin bin. Bei mir geht es nicht um die Position, mir geht es eher darum zu gestalten. Und natürlich bin ich auch selber eine ruhelose Macherin, ja, und bin sehr ambitioniert meinen Weg gegangen. Und natürlich haben sich dann Dinge entwickelt. Und bei mir ist es zum Beispiel so, und da kann ich auch wirklich jeden ermuntern, auch vielleicht auch HörerInnen, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen und den PR-Journal-Podcast hören. Wenn ich mich auf eine Stelle beworben habe oder wenn ich auf Stellen angesprochen wurde, wenn es Skills gab oder Bereiche gab, die ich nicht erfüllt habe, weil ich das vorher noch nie gemacht habe, hat mich das nicht abgestreckt. Das hat mich sogar noch mehr motiviert, da in diesen Bewerbungsprozess zu gehen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich bewerbe mich jetzt nur noch auf Stellen, die ich vorher so noch nicht gemacht habe, um einfach mich weiterzuentwickeln, um dazuzulernen. Und wenn ich dieses Mindset und diese Einstellung nicht gehabt hätte, wäre ich jetzt auch nicht hier, wo ich bin.
Also sind Sie eine mutige Person?
Ja, auf jeden Fall. Ich lebe nach diesem japanischen Mantra. Das heißt, fear is as deep as your mind allows. Und Mut fängt im Kopf an. Und ich glaube, da möchte ich wirklich jeden Menschen ermuntern, einfach mutiger zu sein und einfach noch mehr an sich selber zu glauben. Und das mache ich auch bei meinen Mitarbeitenden. Und das ist mir total wichtig.
Also das finde ich sehr interessant, dass Sie das sagen, weil ja oft der Effekt eintritt, nee, also wenn man wenn ich so jüngere Menschen höre, nee, da wird ja so viel erwartet, das habe ich gar nicht gemacht, das kann ich gar nicht mitbringen. Klar, ein Grundinteresse muss da sein, das alleine wird aber auch noch nicht reichen. Aber Sie sagen, nee, wenn man das will und wenn man sozusagen jetzt mit einer gewissen Seriosität und Ernsthaftigkeit an diese Aufgabe herangeht und zeigen kann, dass einem das liegt, dann sagen Sie, ist das möglich.
Ja, absolut. Es ist alles eine Einstellungssache und das, was man nicht kann, kann man lernen. Und das hilft dann auch wieder, wenn man vor Situationen in seiner Karriere steht, die man vorher noch nie gemacht hat. Dadurch, dass man sich immer in Positionen manövriert hat, die vielleicht nicht 100% seinem Skillset entsprochen haben, weiß man einfach, worauf man sich verlassen kann und man bringt auch eine Stärke mit für diese Situationen, die einem vorher noch nie begegnet sind. Und das meine ich auch mit Resilienz. Und dieses Leading in the Unknown ist gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je. Und das hat mich dafür total gut trainiert, ja, weil ich immer lernen musste, agil zu sein und agil zu bleiben.
Ja, dann schreiben wir mal den September 2023. Sie fangen bei IKEA an und haben nun plötzlich innerhalb von 12 Monaten ein riesen Jubiläum auf die Beine zu stellen. IKEA ist 50 geworden. Da ist ja jetzt viel passiert an Jubiläumsaktivitäten. Da würde ich mit Ihnen gerne drüber sprechen. Aber so ganz am Anfang kann ich mir vorstellen, wenn man da so, guten Morgen, hier, da bin ich, Onboarding-Prozess, der Berg ist ja ganz schön hoch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da schon mit so einem kleinen Speedboot in der blau-gelben Box reingerast, ja.
Speedboot.
Ja.
Weil Sie sagen, nee, also jetzt, dann packen wir es auch an. Dann ja, jetzt sofort.
Auf jeden Fall. Und die Einstellung haben ja auch unsere vielen Kolleginnen bei IKEA. Und deswegen macht das auch so Spaß. Wie wir da rangegangen sind, wir hatten eine Projektgruppe. Und da waren Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen und Fachbereichen. Das ist auch wichtig, weil wir dürfen das Thema nicht als Silo sehen. Da geht es ja um das gesamte Unternehmen. Also was macht IKEA Food? Was macht People and Culture? Was macht Marketing? Selling? Was macht HFID? Das ist unsere Abteilung im Home Furnishing, Retail Design Bereich. Also wie sehen unsere Flächen in den Einrichtungshäusern beispielsweise aus? Sustainability war mit dabei. Quasi ein Bezirksleiter, der mehrere Einrichtungshäuser verantwortet. Und wir sind eine Gruppe gewesen, glaube ich, aus 25 Kolleginnen.
Aber Kommunikation hatte den Hut auf.
Nein, Kommunikation hatte nicht den Hut auf, denn wir haben das alles gemeinschaftlich quasi bestimmt. Es gab eine Projektleiterin und natürlich hat jeder Fachbereich seine Expertise mit reingebracht. Und mein Hut war es einfach, Markenhüterin zu sein, dieses strategische Markenverständnis mitzubringen, earned natürlich auch zu denken, aber auch zu schauen, okay, wie können wir owned aktivieren und wie können wir unsere Positionierung treiben? Und so ein Jubiläum ist eigentlich, ja, es ist was Wiederkehrendes. Es ist, gehört auch zum Brot- und Buttergeschäft dazu. Aber es war eine einmalige Gelegenheit, um unsere Marke nochmal positiv aufzuladen. Ja, und das war nochmal der Hauptaugenmerk bei uns in der Kommunikation.
Es gibt ja Journalisten, die sagen, ein Jubiläum ist im Grunde genommen kein Berichterstattungsanlass. Aber ich glaube, Sie haben den Beweis angetreten, dass man es eben doch zum Anlass nehmen kann, Journalisten auch für solche Themen zu gewinnen.
Ne? Vielen Dank. Ja, das natürlich war das auch unser Ziel. Und als ich zu IKEA gekommen bin, habe ich natürlich auch eine Bestandsaufnahme gemacht. Ja, wie sind wir in der Kommunikation aufgestellt? Was braucht es im Team? Mit welchen externen Dienstleistern arbeiten wir beispielsweise?
Was fehlte denn?
Ich glaube natürlich, und das ist auch keine Überraschung, wenn jemand Neues im Team quasi kommt, der quasi die Overall-Verantwortung trägt, dass es auch einen Wechsel gibt. Ja, also ein Wechsel in der Ausrichtung, ein Wechsel auch bei den Dienstleistern. Das hat nichts damit zu tun, dass die Dienstleister keinen guten Job gemacht haben, im Gegenteil. Aber die Dienstleister müssen zur neuen proaktiven Ausrichtung passen. Und deswegen, dadurch, dass ich im September gestartet habe, mir erstmal alles angeschaut habe, eine Bestandsanalyse gemacht habe, habe ich mich dann entschieden, im April zu einem großen Pitch auszurufen.
Wir haben darüber berichtet.
Ja, genau. Und der musste auch relativ zackig gehen, denn das Jubiläum stand schon vor der Brust im September.
Oktober.
Im September, Oktober. Im September hat schon einiges angefangen, aber die Krönung der Aktivitäten war im Oktober, genau. Und wir haben wirklich mit Fullspeed diesen ganzen Pitch-Prozess gemacht, zusammen mit unseren tollen Kolleginnen im Procurement bei IKEA. Wirklich innerhalb von 3 Monaten haben wir den Pitch abgeschlossen. Wir hatten circa 20 Agenturen eingeladen.
Also Sie haben die gezielt eingeladen, Sie haben keinen offenen Pitch gemacht, sondern die haben die eingeladen. Und am Ende sind 3 Agenturen übergeblieben. Vielleicht mögen Sie die mal kurz skizzieren, warum Sie sich für die entschieden haben und was die jetzt machen.
Sehr gerne. Die Lead-Agentur im Bereich Strategie für die externe Kommunikation und die interne Kommunikation ist Ketchum. Und Ketchum hat mich von der strategischen Herangehensweise überzeugt. Dann haben wir uns für eine Agentur entschieden im Produktkommunikationsbereich und auch, die uns auch supporten soll bei Events, bei Brand Experience Events. Da haben wir uns für eine inhabergeführte Agentur entschieden, We Love PR. Einfach, die sind so nah am Business, die bringen ein gutes Netzwerk mit und das ist einfach entscheidend heutzutage. Natürlich haben wir auch ein gutes Netzwerk, aber unser Impact ist größer, wenn wir unsere Netzwerke zusammentun, ja, und dann einfach den bestmöglichsten Impact haben. Und dann im Public Affairs Bereich haben wir uns für Rüd Pedersen Public Affairs entschieden. Das ist die größte Public Affairs Agentur in Europa mit schwedischen Wurzeln. Und die haben mich total begeistert, weil manchmal haben Public Affairs Agenturen ja den Ruf, total steif zu sein. Und ich bin eher vom Mindset auch unkonventionell und ich mag es, wenn Menschen und Dienstleister mich überraschen. Und beispielsweise beim RFI, also wir hatten einen gebündelten RFI mit den Agenturen, ja. Und dort waren ganz, ganz viele Fragen, auch strategische Fragen. Da musste man auch beantworten, worin sie unsere Stärken und Schwächen des Businesses sehen, wen aus ihrem Netzwerk sie mir weiterempfehlen würden, damit ich mal ein Abendessen mit der Person mich zum Abendessen treffe und warum. Ja, also da wollte ich auch wirklich sehen, wie diese Agenturen um die Ecke denken. Und da waren natürlich auch viele Fragen im Corporate Communication Bereich, im Produktkommunikationsbereich und überall, wo Rüd Pedersen keinen Input einfach machen konnte aufgrund ihrer Expertise, haben die geschrieben, not our cup of Glück. Das habe ich geliebt, weil die haben sich wirklich mit uns beschäftigt, mit unserer schwedischen Heritage, mit unserer schwedischen DNA. Und das ist wirklich dieses Um-die-Ecke-Denken, dass ich wirklich sehe, da hat sich jemand wirklich mit uns beschäftigt. Und natürlich bringen sie die Expertise mit, die wir brauchen.
Und Sie haben sich offensichtlich damit beschäftigt, dass Sie 3 Agenturen sehr bewusst, glaube ich, aus dem PR- und Kommunikationsfeld und weniger aus dem klassischen Marketingumfeld gewählt haben. Wie schwierig war das durchzusetzen bei Ihren Kollegen in diesem Board, ja, wo Sie ja eben noch mit Marketingkollegen zu tun haben und ein solches Jubiläum ja auch marketingtechnisch genutzt werden soll? Also das hat mich persönlich eigentlich ein bisschen überrascht, so sehr mich das auch für die Branche natürlich freut.
Es ist nicht so, dass wir keine Marketingagenturen haben. Wir haben auch Agenturen im Marketingbereich, mit denen arbeiten wir auch partnerschaftlich zusammen. Meine Intention ist es, dass wir diese Silos aufbrechen. Es geht nicht darum, dass die Marketingagentur, dass die Kommunikationsagentur, beispielsweise Ketchum, erstellt die Konzepte für unsere Brand Experience Events. Und in den Foren, wo wir uns darüber austauschen, da bin nicht nur ich drin, sondern da ist auch Marketing dabei, Home Furnishing, Retail Design und Selling. Und wir gucken uns das gebündelt an. Also wir schauen eher, und das meine ich mit Netzwerk, ein Top voller Expertisen. Und wir schauen einfach, welche Expertise passt zu welchem Projekt am besten. Manchmal müssen Agenturen dann auch zusammenarbeiten mit anderen. Das ist ja auch gar kein Problem, ja. Wir müssen diese Silos durchbrechen. Und so denke ich, und das war auch überhaupt kein Problem, das in der Organisation durchzusetzen. Ganz im Gegenteil. Ich habe das volle Vertrauen.
Ja, da gibt es ja zum Teil auch Erbhöfe und so weiter, ne? Also deswegen, ich fand das eigentlich sehr überzeugend, so wie sie es auch dargestellt haben, wie sie es auch jetzt uns gegenüber der Fachpresse damals präsentiert haben. Aber wie es dazu gekommen ist, wollte ich die Gelegenheit nutzen, hier nochmal zu fragen. Also das fand ich schon sehr interessant. Vielleicht können wir an der Stelle dann, wo Sie diese Agenturen ja jetzt ausgesucht haben und wo die ja alle ihren Beitrag auch zum Jubiläum geleistet haben, mal jetzt auf das eigentliche Jubiläum kommen. Motto war so ein bisschen feiern, was uns vereint. Und haben dann ja ein großes Handbuch aufgelegt, in dem sie sozusagen die gesamten Jubiläumsaktivitäten, aber auch das war das Handbuch für die Kommunikationsaktivitäten, und sie haben auch ein Handbuch nochmal angelegt, was so rückblickt auf die Unternehmensgeschichte mit Jahreszahlen, sogar mit Kritik oder mit der Auflistung eigener Dinge, die im Laufe der Jahrzehnte auch mal schiefgegangen sind. Das hat für ein paar Sympathiepunkte gesorgt in der Berichterstattung. Auch nochmal, ja, was war Ihr Highlight? Wie würden Sie das jetzt sehen? Also konnten Sie das Jubiläum so nutzen, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Wie ich anfangs gesagt habe, haben wir erstmal damit angefangen, in einer Projektgruppe dieses Riesenprojekt strategisch aufzusetzen. Und dabei war es wichtig, dass wir unter einem Dach agieren, dass wir eine Kommunikationsplattform schaffen. Und die heißt, wie Sie es richtig gesagt haben, feiern, was uns vereint. Und das haben wir gemeinsam mit unserer Lead-Agentur, Lead-Creative-Agentur entwickelt, Think. Und dann unter diesem Dach feiern, was uns vereint, kamen dann natürlich im Earn-Bereich und auch in der internen Kommunikation die ganzen Kommunikationsaktivitäten. Und wir haben erstmal geschaut, okay, was für Content liegt uns vor intern und wie müssen wir diesen Content aufbereiten? Und wir wollten serviceorientiert agieren und wirklich relevante Inhalte für diverse Medienzielgruppen liefern. Und dann haben wir zum einen erstmal geschaut, okay, wie ist denn eigentlich unser 50-Jahre-Narrativ? Ja, und aus diesem Narrativ haben sich dann die Storylines abgeleitet, die Inhalte für unsere Handbox. Wir hatten zwei Handbox und wir spielen natürlich immer mit unserer Swedishness. Das ist ganz klar, das ist unsere DNA. Und wir hatten dann eins gemacht, gebündelt für die Marketing- und Kommunikationsfachpresse mit all unseren Marketing- und Kommunikationsaktivitäten. Wirklich gebündelt, denn wieso sollen wir denn mehrere Pressemeldungen verschicken und die Redaktion fluten? Man muss da wirklich serviceorientiert herangehen. Und dasselbe haben wir auch gemacht für Corporate- und Lifestyle-Medien. Und da haben wir direkt am Anfang die dpa gewonnen, denn unser Ziel ist es immer, die vielen Menschen zu erreichen bei IKEA.
Wie gewinnt man die DPA?
Ja, wie gewinnt man die DPA? Erstmal natürlich dadurch, dass man einen engen Kontakt mit der DPA pflegt. Das tun wir seit längerem und machen auch exklusiv Themen zusammen. Beispielsweise, wenn wir unsere Bilanzzahlen, wenn wir unsere Bilanz des Geschäftsjahres kommunizieren. Da haben wir im vorletzten Geschäftsjahr, als ich gekommen bin und auch in diesem Geschäftsjahr exklusiv auch vorab mit der DPA zusammengearbeitet. Und dadurch hat sich natürlich ein Vertrauen entwickelt. Und die wollen natürlich auch von uns relevante Inhalte sehen. Und für sie war das Jubiläum ein historisches Ereignis. Und dieses zweite Handbuch, was wir gemacht haben mit Zahlen, Daten, Fakten rund um 50 Jahre IKEA in Deutschland, da waren die Designer, die IKEA geprägt haben, die Hero-Produkte von IKEA, was Kunden daran lieben, was auch der Qualitätsaspekt dahinter ist. Es gibt diesen Vintage-IKEA-Trend. Wir produzieren keine Wegwerfmöbel. Unsere Möbel werden 4 bis 5 Mal auf Social-Media-Plattformen weiterverkauft. Dann haben wir natürlich auch in Listicle-Formaten aufgezählt, was alles nicht so geklappt hat. Denn wir müssen auch humble sein, das ist wichtig. Und wer innovativ handelt, macht auch Fehler. Und dazu stehen wir. Und unser Approach ist es auch in der Kommunikation, transparent und authentisch zu sein.
Das ist ja, glaube ich, das ist ja auch gutiert worden in der Presse. Das kann man ja, kann man ja wirklich so sagen, dass das, also, dass diese Idee und die gewünschte Authentizität, die offensichtlich zu einer tatsächlichen geworden ist, das hat, glaube ich, wirklich funktioniert und ist rübergekommen. In diesem Zuge der Jubiläumsaktivitäten haben Sie natürlich nochmal bestimmte Schwerpunkte gesetzt. Sie haben gesagt, dass Ihnen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Das Ganze hatte aber auch einen politischen Impact. Sie hatten schon auf die entsprechende Agentur hingewiesen. Und so gab es dann ja auch einen offiziellen Festakt bei der Jubiläumsparty am 17. Oktober in München. Und auf der Gästeliste stand dann eben nicht nur die schwedische Botschafterin in Deutschland, sondern auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht beide Seiten mit dieser Begegnung ein bisschen gefremdelt haben. Oder täuscht das? IKEA, ein junges Unternehmen, Sie haben es ja ausführlich beschrieben, wie man an Dinge rangeht. Und dann so der bayerische Ministerpräsident, der natürlich jeden öffentlichen Auftritt sucht, um Performance in eigener Sache auch zu machen, was ein gutes Recht ist. Aber hat das funktioniert? Das war eigentlich meine Frage.
Mhm. Ja, ich finde das interessant, dass Sie das überraschend finden. Denn für uns war es das ganz natürlich, dass wir so agieren. Wir bei IKEA, wir sprechen ja mit Stakeholdern diverser Art, ja, mit Medienstakeholdern, aber auch mit politischen Stakeholdern. Wir haben Forderungen zu gewissen Themen und wir sind so häufig in Berlin und gehen da in den Austausch und möchten da auch ein verlässlicher Partner sein. Denn natürlich möchten wir Verantwortung übernehmen, aber vieles geht doch schneller, wenn wir uns gemeinsam engagieren, ja, mit verschiedenen Unternehmen aus der Branche, aber auch mit der Politik. Und da durfte es nicht fehlen, dass wir Herrn Dr. Söder in seiner Rolle als Ministerpräsidenten von Bayern einladen. Denn unser Sieges...
Wir hätten auch die Bundesfamilienministerin einladen können.
Nee, wir wollten ganz bewusst den Hauptaugenmerk darauf setzen, dass unsere Erfolgsgeschichte in Bayern angefangen hat. Wir haben Bayern vom bayerischen Eck befreit, ja, und Deutschland vom Gelsenkirchener Barock. Und es hat auch eine wirtschaftliche Implikation. Und Herr Dr. Söder war dort in seiner Rolle als Ministerpräsident von Bayern und hat überhaupt keine politischen Botschaften dargebracht. Ganz im Gegenteil, er hat von seinen Begegnungen und seinen Erfahrungen mit IKEA berichtet und wir sind total happy, dass er sich 1,5 Stunden Zeit für uns genommen hat.
Und seine Begegnungen und Erinnerungen an IKEA waren dieselben wie bei Millionen anderen Kunden auch. Und das hat den Kreis dann an der Stelle geschlossen.
Ja, zum Beispiel hat er über den Markusstuhl berichtet oder über die Söder-Lampe oder das Söder-Ham-Sofa, ja. Also er ist da, das hat wirklich für viele Lacher auch im Publikum gesorgt. Und er hat auch gesagt, dass IKEA den Alltag der Menschen einfach geprägt hat und sehr wichtig auch für diese Wohnkultur in Deutschland auch ist. Und das hat uns sehr gefreut.
Ja, da hat er sicher auch recht, denn da kann ja jeder, das hatte ich ja eingangs auch gesagt, kramen und seine eigenen Geschichten finden. Eine Jubiläumsaktivität soll in dem Interview nicht unter den Tisch fallen, weil ich weiß, dass er Ihnen besonders wichtig war. Und das war der Film für die Mitarbeitenden, von Mitarbeitenden für Mitarbeitende, 50 Jahre IKEA. Ich glaube, Sie selber haben sich da persönlich sehr stark eingebracht. Immer wieder bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, wie stark die interne Kommunikation betont wird. Deswegen möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, das nochmal zu erläutern und zu erklären, warum das bei IKEA so eine große Rolle spielt und warum dieser Film für Sie im Grunde eines der wichtigsten Instrumente zum Jubiläum war.
Mhm. Vielen Dank, dass Sie mir dafür die Gelegenheit geben, Herr Dillmann. 50 Jahre IKEA in Deutschland. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Dieser Erfolg ist eine Anstrengung unserer Mitarbeitenden. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Und ich finde, dieses Business Enablement, und das sieht IKEA ja auch genauso, fängt in der internen Kommunikation an. Sie ist der Schlüssel und eigentlich auch von den drei Abteilungen, die ich dann führe, auch der erste Ankerpunkt. Es muss alles intern erstmal kommuniziert werden, bevor es nach extern geht und die Mitarbeiter wirklich auf die Reise genommen werden. Und wir wollten dieses IKEA-Gefühl vermitteln und wir wollten den Menschen in Deutschland zeigen, wer IKEA geprägt hat, wirklich die Gesichter zeigen. Und natürlich haben wir in der Vergangenheit Employer-Branding-Kampagnen gemacht, aber nicht in einem emotionalen Film. Und diese Gesichter, die wir zeigen wollten, und das ist wieder das verbindende Element, und deswegen ist es ja auch so toll, dass wir nicht in Silos agieren, sondern funktionsübergreifend, strategisch. In der Werbekampagne beispielsweise, in unserem Werbespot, da zeigen wir auch ein Gesicht, was wir vorher noch nie gezeigt haben. Das ist nämlich der Jonas Bergström, die Stimme von IKEA seit 1999, der Schauspieler mit schwedischen Wurzeln, und der hat dort auch einen Auftritt. Und das ist das Überraschende, und wir wollen immer wieder überraschen, uns differenzieren, und wir wollten unseren vielen Mitarbeitern eine Bühne bieten und haben wirklich zu einem Dreh aufgerufen, für den sich 80 Mitarbeitende beworben haben. Die waren echt mutig. Die haben sowas noch nie gemacht und die wussten auch nicht, was auf sie zukommt. Wir haben das Projekt Wallowood genannt, ja, adaptiert von Hollywood. In Wallow sitzt unser Service Office von ganz Deutschland. Und haben wirklich abends von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens im Einrichtungshaus gedreht. Wir hatten zwei Einstellungen. Einmal in der Selbstbedienungshalle, wirklich mit allen Mitarbeitenden. Und dann hatten wir noch zu Interviews eingeladen mit einigen Mitarbeitenden, die nochmal eine ganz witzige Story auch nochmal zu erzählen haben. Und das war ungescriptet. Wir hatten natürlich ein Storyboard, aber es ist wichtig, gerade bei Mitarbeitenden, die so etwas noch nie vorher gemacht haben, dass die wirklich frei von der Leber erzählen können. Und ich war dabei und habe mir angehört, was die Mitarbeitenden gesagt haben, hatte viele Gänsehautmomente und dachte mir zu einem gewissen Zeitpunkt, Mensch, das ist ja so positiv, was die sagen. Jetzt könnte ja der Eindruck entstehen, das wäre alles gescriptet. Und wir haben denen gesagt, was sie sagen sollen. Und dann habe ich zum Regisseur gesagt, stopp, wir müssen fragen, was nervt euch an IKEA? Ja? Wir müssen dann auch den Mut haben, so etwas zu fragen, und auch so etwas muss dann auch stattfinden in solchen Content-Formaten. Und dann haben wir das auch gefragt und da kamen so, solche Dinge raus wie, ja, ein Lieferservice für die Plantbuller, ja. Die Plantbuller sind unsere pflanzliche Alternative zu den Schöttbullern. Und solche Geschichten kamen daraus. Aber es ist wichtig, dass sie die Frage gestellt haben. Weil es ist wichtig, dass sich alle Mitarbeitenden in diesem Film wiederfinden. Und wir haben den natürlich auch mit unserer globalen Organisation geteilt. Und die waren total geflasht und haben auch gesagt, das war übrigens ein Gemeinschaftsprojekt von Fachbereich Kommunikation zusammen mit den Kolleginnen von People und Culture, die auch die Skills auch im Bereich Employer Branding auch mitbringen. Und die haben gesagt, dieser Film ist so universell, dass jeder IKEA-Mitarbeiter auf der Welt sich darin wiederfindet. Und warum sagen die sowas? Weil, und jetzt komme ich anfangs nochmal darauf zurück, weil wir Werte basiert einstellen. Ja, das ist das Allerwichtigste. Erstmal sind die potenziellen neuen Mitarbeiter konform mit unseren Werten, teilen wir das gleiche Mindset und erst dann werden sich die Skills angeschaut. Und diesen Film haben wir uraufgeführt in einem Event. Jedes Einrichtungshaus hat parallel gefeiert und wir hatten dann eine große Live-Schalte gemeinsam mit unserem Geschäftsführer und da sind auch Tränen geflossen, da wurde gelacht und geschmunzelt. Wir haben auch Fragen gestellt, wer kann kein Billigregal aufbauen? Also wir nehmen uns auch selber auf die Schippe, dieses Twinkle in the Eye, das gehört zu unserer Kultur. Oder wer hat die Liebe bei IKEA gefunden? Oder was waren eure herausforderndsten Kundenbegegnungen? Da hat auch ein Mitarbeiter gesagt, ja, eine Kundin war mal so wütend, dass sie wirklich über die Malm-Kommode auf mich draufspringen wollte und mich packen wollte. Ja, und auch das gehört dazu. Und auch das müssen wir zeigen, ganz klar.
Liebe Frau Ramay, bevor Sie den Film jetzt ganz zu Ende erzählen und keiner sich den mehr anschauen braucht, würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt mal diesen Punkt, weil ich glaube, Ihre Begeisterung für den Film ist rübergekommen. Und ich möchte nur so viel sagen, ich habe ihn gesehen und es lohnt sich, diesen Film anzuschauen, weil er eben, denke ich, schon ein besonderes Kapitel der internen Kommunikation bei IKEA jetzt auch nochmal zeigt. Und das ist möglicherweise beispielhaft. Frau Ramay, Sie haben jetzt in unserem Gespräch ganz viel über IKEA erzählt. Sie haben sich uns vorgestellt am Anfang. Bei mir ist so hängen geblieben, dass Sie so eine Person sind, die immer nach neuen Herausforderungen sucht. Wenn wir jetzt mal ganz kühn sind und 10 Jahre in die Zukunft schauen und IKEA vielleicht in Ihrer Vita dann auch schon Geschichte ist, Wo sehen Sie sich dann? Werden Sie dann Regierungssprecher einer neuen Regierung sein, die möglicherweise genau auf Ihre Kompetenzen setzt, diese Mischung aus Empathie, vorausschauendem Handeln, Mut und einer klaren Kommunikation?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage und die kann ich wirklich schwer beantworten, weil aktuell konzentriere und fokussiere ich mich auf IKEA und das macht großen Spaß. Und all das, was ich mir vorgenommen habe und das, was wir uns auch im Team vorgenommen haben, einiges ist schon erfüllt und andere Dinge sind in der Mache. Und bei mir ist es so, ich gehe raus aus dieser Position, wenn ich mich unnötig gemacht habe, ja, wenn ich nicht mehr gebraucht werde, dann verlasse ich diese Position. Und entweder geht's dann bei IKEA an anderer Stelle weiter oder es geht extern weiter.
Aber die Regierungssprecherposition wäre nicht das Richtige.
Ich möchte nichts ausschließen, denn Sie haben ja an meinem Lebenslauf gesehen, dass ich schon viel gemacht habe und ich möchte nichts ausschließen. Was aber meine ganz persönliche Leidenschaft ist und ich könnte mir auch vorstellen, das irgendwann mal zu machen, das Leben ist ja noch lang genug hoffentlich, dass ich dann irgendwann auf meinem Balkon oder auf meiner Veranda sitze und Bücher schreibe.
Lassen wir das so stehen und möge die entsprechende Muße dafür dann irgendwann in Ihr Berufsleben hineinkommen. Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Ramay, für dieses ausführliche Gespräch, wo Sie eben beschreiben konnten, was Sie an Ihrer Aufgabe bei IKEA so fasziniert und warum Sie für IKEA so brennen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute.
Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Dillmann, und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Danke.
Tschüss.
Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de